ARD.
Ich glaube, dass ein Mann nicht zwingend bei der Geburt dabei sein muss, um ein guter Vater zu sein. Manchmal sind mir Freundinnen auch lieb, wenn die eine Frau begleiten. Das kann sehr lustig sein. Wenn der Mann es nicht möchte, wird er trotzdem ein guter Vater sein. Aber es gibt wirklich tolle Männer, die super toll ihre Frauen unterstützen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, die wirklich hilflos im Kreißsaal rumstehen und auch von mir mitbetreut werden müssen. Also wo ich dann auch immer noch mal so ein bisschen, ich glaube, wenn du dich jetzt hier hinsetzt, ist es besser und versuch deiner Frau mal den Rücken zu massieren und möchtest du einen Kaffee oder möchtest du dich mal einen Augenblick auch hinlegen und so. Geburtsbegleiter zu sein, ist gar nicht so leicht für die Männer. Das ist ja, man hat keine so richtige Aufgabe, außer da sein und mutmachend zu sein und so. Aber dann kommt auch die eigene Müdigkeit, der eigene Hunger. Dann weiß man, dass gleich der Lieblingsfußballverein spielt. Ja, ehrlich.
Ja, so läuft das ja.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier ist der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in ARD Sounds mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie schon alles mit Hamburg erlebt haben. Und heute mit einer Frau, die, sag ich mal, einiges für das Bevölkerungswachstum getan hat, nämlich mit einer Hebamme. Hallo Astrid Olshausen. Hallo Astrid, moin.
Guten Morgen, Daniel.
Wann hast du das letzte Kind auf die Welt gebracht?
Montag.
Ja, und wie war das?
Das war schön, ja. Also es war ein sehr voller Dienst. Also wir hatten viel zu tun, aber am Ende war alles gut. Und es ist immer bereichernd, immer schön, ja.
Wie viele Kinder hast du denn schon auf die Welt gebracht? Hast du so eine Strichliste oder so?
Hätte ich führen sollen, aber es müssen ja weit über 1000 sein, weil ich habe 84 angefangen. Ich habe zwar immer nur mit einer halben Stelle gearbeitet, aber doch kommen da so ein paar Geburten zusammen. Und es ist schade, dass ich nicht Buch geführt habe, aber es müssen weit über 1000 sein.
Und triffst du die noch manchmal und sagst denen dann, dich habe ich auf die Welt gebracht?
Naja, also wenn es um Freundinnen geht, die Kinder treffe ich natürlich. Da denke ich jetzt gerade an eine Kollegin und Freundin, wo die Geburt auch sehr spektakulär war. Wir haben uns verabredet für die Geburt und das war das dritte Kind. Ich habe sie dann in der Dezembernacht vor 25 Jahren vor ihrer Haustür abgeholt und bin in meine damalige Klinik nach Harburg mit ihr gefahren. Und die hatte eben schon unterwegs Presswehen und da ist eben der Elbtunnel zwischen. Und ich saß mit meiner Freundin auf der Rückbank und neben uns schoben sich die LKWs vorbei. Ich weiß nicht, was die gedacht haben, als die da so runtergeguckt haben. Meine Freundin ist dann mit nacktem Popo in den Kreißsaal hochgelaufen und wir haben das Kind im Kreißsaal bekommen. Aber es haben sich schon rasante Dinge hinten auf der Rückbank im Golf abgespielt.
Und bist du da, wie war da dein Puls? Oder bist du das, ist man das gewohnt als Hebamme und rechnet man im Zweifelsfall auch
mit solchen? Also ich erinnere mich da echt noch gut dran, weil ich gedacht habe, wenn das Kind jetzt hier im Auto kommt, wir müssen gucken, dass wir es warm halten. Und ich muss hier versuchen, souverän die Situation zu handeln, obwohl es ja eine Kollegin war. Die wusste ja, worum es geht. Aha. Aber trotzdem, also das erinnere ich immer noch gerne. Und den Jungen sehe ich natürlich auch immer noch ganz viel. Und der hat jetzt Hurra, Hurra in seinen Bachelor gemacht und alles ist gut. Aber das sind schon so rasante Geschichten.
Mit deinem Verdienst ja auch. Ja. Du weißt, du noch damals im Elbtunnel.
Ja, das hat sie ganz rührend jetzt auch nochmal gesagt, als er die Prüfung hatte. Da hatte sie nochmal geschrieben und gesagt, du hast ihn zuerst in den Händen gehabt.
Oh.
Und da war ich ganz berührt und habe gedacht, oh wie schön, ja so ist es.
Und das ist ja so, du bist ja an einem der intimsten, wichtigsten Momente, nämlich im ersten Moment im menschlichen Leben dabei.
Ja.
Welche Rolle spielt das in deinem Beruf?
Also im Augenblick des Geschehens ist es mir gar nicht so klar, da funktioniere ich. Da ist es genau die gleiche Routine, die du jetzt hier an den Tag legst. Mhm. Aber manchmal sind schon Geschichten dabei, die mich hinterher noch ganz schön bewegen, weil, naja, nicht alle Kinder werden gleich liebevoll erwartet und empfangen und so. Und manchmal denke ich schon, wie wird das Schicksal dem Kind mitspielen? Was habe ich jetzt dazu beigetragen? So, also je älter ich werde, desto mehr nimmt mich das manchmal mit, wenn es nicht so schön scheint im ersten Moment. Also
das spürst du schon. Du kommst also in so eine Geburtssituation. Ding dong, ich bin die Hebamme und dann?
Ich kenne die Paare ja vorher nicht. Ich bin ja angestellt im Kreißsaal. Also es ist ja nicht wie im Geburtshaus, wo die Paare ganz lange vorher schon mit der Hebamme Kontakt haben und so. Sondern ich komme da in eine unbekannte Situation rein und dann scanne ich einmal so drumherum und weiß ja eigentlich schon, was Sache ist, so wie das Paar miteinander agiert, ob noch eine Schwiegermutter draußen rumhuscht, ob überhaupt viele Angehörige noch dabei sind. Was ich gar nicht schlimm finde, wenn die vorm Kreißsaal warten. Also ich finde, viele gute Energie kann auch durch Wände gehen. Mhm. Aber es kommt ja auch vor, dass Frauen mal alleine kommen oder gar nicht so gut eingebettet sind oder nach der Geburt als erstes sagen, ach komm, nimm das Kind erstmal weg, ich will jetzt meine Ruhe haben oder so. Die so pflichterfüllend ihr fünftes Kind gekriegt haben und vielleicht gar keine Lust mehr drauf hatten. Aber es war einfach dran so. Ja, und das geht nicht so unbemerkt an mir vorbei. Das macht mir schon Gedanken. Das finde ich manchmal traurig, ja.
Wie wichtig ist denn so, dass man sich auch mit der Hebamme versteht, sag ich mal. Also eine Kollegin, da habe ich erzählt, dass ich dich heute treffe, ja, und gesagt, meine erste Hebamme, da war von vornherein, die hat mich gleich so angeranzt und da war ich total verspannt. Und das wurde dann auch eine ganz schwere Geburt. Also sie hat es dann auch miteinander denn in Verbindung gebracht.
Man sollte der Hebamme jetzt nicht zu viel Wichtigkeit beimessen. Also in erster Linie ist das wichtig, dass das Paar sich gut versteht und dass die Frau auch selbst sich ein bisschen überlegt, wie sie die Geburt haben möchte. Also ich kann im Moment der Geburt nicht alles verändern, was vielleicht vorher schon schräg gelaufen ist. Also wenn da immer so ein Disput zwischen dem Paar ist oder ja, die sich nicht ganz grün sind und vieles andere schon schräg gelaufen ist in der Schwangerschaft, das kann ich nicht richten, wenn ich die paar Stunden mit denen zusammen bin. Aber es ist schon wünschenswert, dass wir harmonisch miteinander sind und ich bin professionell genug, um das auch mit den allermeisten Menschen herstellen zu können. Schwierig ist es, wenn gar keine sprachliche Ebene da ist und ich nur mit Händen und Füßen und pantomimisch agieren
passiert,
muss.
Passiert, ja.
Na klar. Ja. Mhm. Also alles, jeder Mensch kann ja Kinder kriegen und muss ja keine Auflagen erfüllen, dass er ein Kind kriegen darf. Also es gibt Gehörlose, die waren mal bei mir im Geburtsvorbereitungskurs. Was sehr lustig war, weil die nämlich Gebärdendolmetscher dabei hatten. Und ich habe ja den Geburtsvorbereitungskurs geleitet.
Das Paar, die waren beide gehörlos.
Die waren beide gehörlos und brachten zwei Gebärdendolmetscher mit. Und das war so faszinierend, denen zuzugucken, weil das ist schon toll. Also auch wenn die so Fachjargon gebärden, also Pressphase oder sowas. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, wie bei jedem Geburtsvorbereitungskurs. Aber die haben mir nachher richtig den Rang abgelaufen. Der ganze Kurs hat nachher nur noch magisch diese Gebärderinnen angeguckt, weil es toll ist.
Ja. Als du ins Studio kamst, hast du gesagt, ich bin so ein bisschen aufgeregt und hast von Atemübung gesprochen. Und Atemübung ist ja auch so dein Ding irgendwie. Ja. Was macht uns mal eine Atemübung zur Entspannung machen? Welche würdest du jetzt vorschlagen für diesen Geburtsvorgang dieses Interviews?
Atmung spürbar zu machen, bewusst Nase einatmen, offenen Mund ausatmen, dabei die Schultern fallen lassen, die Zunge im Mund entspannen, die Stirn glatt werden lassen, Popo schwer werden lassen.
Popo schwer?
Ja, du sollst in den Sitz hineinsinken. Genau, warten, bis von allein die nächste Einatmung kommt.
Und funktioniert es bei dir?
Also ich habe noch ein bisschen beschleunigten Herzschlag.
Ja.
Das wird übrigens noch effektiver, wenn ich dir jetzt die Hände auf die Schultern lege. Meine natürlich sehr warmen Hände.
Ja.
Oder wenn ich mit meinen sehr warmen Händen über deine Rückenmuskulatur streichen würde. Rechts und links neben der Wirbelsäule die schönen Filetstreifen ausstreichen. Dann entspannt sich der Beckenboden.
Das ist jetzt so entspannt aus den Filmen. Ich war nur bei einer Geburt, nämlich bei meiner bis jetzt dabei. Aus den Filmen, da kennt man immer, dann gibt es denn so noch andere, so Hecheln und so. Das gibt es auch wirklich. Also das ist echt, genau. Okay. Sind so Geburtsdarstellungen im Fernsehen, denkst du da manchmal, das ist jetzt nicht so realistisch, zu wenig Schweiß, zu gut frisiert oder so? Oder wie siehst du das, wenn du im Fernsehen guckst?
Also da hat sich ganz schön was getan. Es gibt mittlerweile ein paar Serien, da wird das sehr realitätsnah auch gezeigt. diese Serie Push war gar nicht schlecht. Und ich finde sogar diese Serie mit dem männlichen Geburtshelfer da aus Bayern fand ich sogar ganz gut. Früher war es ja ganz oft so, dass in den Filmen eine gebärende Frau ins Krankenhaus gefahren wurde, sofort auf eine Liege geschmissen wurde, dann im Stechschritt in den Kreißsaal gefahren wurde. Dann lag sie auf so einem Günnstuhl und so ein gottgleicher Arzt saß zwischen ihren Beinen und hat gesagt, press und press. Und irgendeine Schwester hat dem Arzt die Stirn getupft. Also so ist es nicht. Also eigentlich ist es so, dass wir Hebammen in erster Linie so das Sagen im Kreißsaal haben, solange der ganze Prozess physiologisch ist und zur Geburt schleicht sich dann noch ein Geburtshelfer, also ein Mediziner dazu, aber der ist meistens auch ganz unauffällig, wenn alles gut geht. Und das muss man ja auch immer sagen, die meisten Geburten gehen gut. Mhm. Gefährlichkeit entsteht manchmal auch nur in den Köpfen. Also man kann so lange über eine Situation reden, bis sie irre gefährlich ist, aber Geburt ist was sehr Sicheres. Also es ist sehr von der Natur ausgeklügelt. Das ganze Geburtsgeschehen ist ja so auf Erfolg ausgerichtet, auf sonst säßen wir ja hier alle gar nicht so.
Genau. Oder? In welchem Kreißsaal bist du? Trifft man dich denn?
In Pinneberg.
In Pinneberg jetzt. Du warst aber auch vorher lange in Hamburg, in Harburg, ne?
Ich war ganz lange in Harburg. Ich habe 84, das ist so irre lange her, in der super renommierten Finkenau meine Ausbildung gemacht. Also Carmen Korn hat ja Bücher drüber geschrieben, ja, die wir Hebammen ja auch alle gelesen haben. Und ach ja, das war ganz schön sentimental, das zu lesen.
Ja, wir sind, wir machen, das heißt, du bist auch Hamburgerin durch und durch, auch wenn du jetzt sozusagen gerade mal so ein bisschen in Pinneberg unterwegs bist. Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Elbe.
Warum?
Weil das meine Laufstrecke war, weil es so schön ist, die Elbe im Wandel des Jahres so zu sehen. Also der Magnolienbaum, ich weiß genau welcher, bei den Kapitänshäusern. Dann die irrsinnig vielen gelben Wildtulpen, vielleicht kennst du sie auch, die einem ja am Anfang auch immer so hinterher gucken gefühlt. Ach, alles ist schön an der Elbe. Mhm. Dann, wenn die ersten Nackten am Strand liegen, wenn man dann bei ganz heißen Tagen selbst mal in die Elbe springt.
Ja, aber muss Vorsicht, ne? Weil es ist ja so, haben wir ja gelernt, als ob man auf der Autobahn steht, man wird mitgerissen.
Es geht darum, einmal die Füße rein und einmal bis zum Hals kurz abtauchen und einmal schütteln und ein gutes Gefühl haben. Ich weiß um die Gefahren.
Ja. Ja. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Warum?
Ach, Franzbrötchen ist so ein Klebkram, das ist doch irgendwie nur so ein Zuckerkram. Und Fischbrötchen ist reell.
Was reell ist. Harley Days oder Schlagermove? Jetzt guckst du mich ganz entsetzt an.
Weder was für eine noch, es tut mir leid.
Die Alternative
es tut mir leid, es tut mir leid.
Hauptbahnhof oder Flughafen?
Hauptbahnhof.
Mhm. Fliegst du nicht so gern?
Das ist keine gute Fortbewegungsmethode. Ja. Natürlich fliege ich ab und an auch mal, aber mein Sohn ist ganz schwer in der Mobilitätswende unterwegs. Und,
Rechtfertigungsdruck, na genau.
Ja, ich muss jeden Flug rechtfertigen. Ja. Und ich fahre Bahn, ja. Mhm. Und zwar gerne.
Ja, Flughafen, ich finde auch, das geht ja schneller, aber man muss immer so viel warten. Ich bin kein Freund des Wartens. Und am Flughafen muss man immer warten. Aufs Gepäck, beim Check-in, bei der Sicherheitskontrolle. Dreh ich durch.
Ja.
Isemarkt oder Europapassage?
Isemarkt.
Ja.
Ja.
Aber naja, warum? Also mit dem Körbchen sieht man sich da über den Markt schlendern.
Ich wohne nicht mehr am Isemarkt, aber ich habe auch mal eine Eimsbüttel-Phase gehabt. Da habe ich mal in Eimsbüttel gewohnt und da bin ich sehr gern, nachdem ich morgens die Kinder in der Kita abgeliefert habe. Das ist ja so der Markt, the who is who in Hamburg. Man trifft, ich habe damals immer Marius Müllers Westernhagen getroffen.
Hallo?
Ja, war cool, fand ich gut.
Hast du auch Hallo gesagt? Hat er Hallo gesagt? Oder seid ihr nur
aneinander? Ja, aber ich habe mal so geguckt und dann, ja.
Du lebst jetzt aber, wir haben schon gesagt, in Pinneberg.
Ja.
Hast du auch und habt ihr ein Autokennzeichen PI?
Nein, ich habe noch Hamburg. Ja, ich habe noch Hamburg. Und ich werde es auch ewig behalten.
Ist es denn so, sag mal, die Pinneberger, fahren die anders? Es wird immer so gesagt, ne, dass die nicht, ja, das, also ein Schüttelchen nicht
auto. Nein, das ist, glaube ich, das ist so eine Legende, die ja nicht zu kippen ist. Also die Provinzidioten, ja, die fahren nicht anders. Aber die haben viele Autos. Also man hat ein Eigenheim Und man hat dann so 2 bis 3 Autos auf dem Hof stehen. Ist den Pinnebergern, glaube ich, schon wichtig.
Aha. Hm. Ja, man ist ja in Mobilität, wenn man in Pinneberg ist, ist vielleicht auch wichtig. Du bist jetzt im Pass, sozusagen im Ausweis, deine Meldeadresse ist in Pinneberg.
Ja.
Aber im Herzen bist du Hamburgerin.
Ja.
Ottensen.
Ja.
Warum? Also was ist da in Ottensen?
Naja, da bin ich hingezogen, als die Kinder klein waren. Und da, wo man mit den Kindern landet, da ist Heimat. Also dadurch, dass die Kinder da in der Kita waren und eingeschult worden sind und wir die Konfirmation hatten und wir unser Leben, unsere wichtigste Zeit im Leben verbracht haben. Jeder Stein ist mir vertraut. Ich habe Wochenbetten gemacht in Ottensen. Ich kenne jedes Haus auch von innen. Ich kenne ganz viele Familien.
Wochenbetten, das heißt, das ist denn die Betreuung nach der
Geburt? Nach der Geburt, genau. Da müssen die Frauen dann selbstständig Kontakt aufnehmen, sich eine Hebamme suchen. Und somit habe ich echt viele, viele, viele Familien da kennengelernt. Und das ist einfach meine Heimat. Also wenn ich durch Ottensen gehe, treffe ich immer viele Leute und das vermisse ich schmerzlich in Pinneberg, weil diese Kultur gibt es da gar nicht.
Aber warum bist du denn nach Pinneberg gegangen, wenn es in Ottensen so schön ist?
Weil meine Mutter gestorben ist und wir uns entscheiden mussten. Es gab dieses schöne Haus mit dem schönen Garten.
Ja. Das sind also Lebensentscheidungen.
Was aus Leipzig zurückkam und auch gerne eine Wohnung haben wollte in Ottensen. Und so bekam sie dann unsere Wohnung.
Ach so. Also das Leben kommt dann immer manchmal dann dazwischen.
Ja.
Also der Tod und das Leben. Und du mittendrin.
Ja.
Als Hebamme sozusagen. Das ist ja dein Leben ist eine einzige Metapher. Du bringst immer wieder so Dinge zum Leben. Also ins Leben.
Das sagst du jetzt sehr schön, aber so ist es ja.
Ja.
Ich mache es mir ja nicht Tag für Tag selbst klar, dass es so ist. Aber
Als junge Frau denkt man, was werde ich denn mal werden? Und wann kommt zum ersten Mal das Wort Hebamme in dein Leben?
In den 80er Jahren waren so diese, gab es echt eine gute feministische Szene so in Hamburg. Und da gab es diese Frauentage an der Uni. Das waren schon tolle Frauen. Eine ähnliche Szene und Bewegung beobachte ich jetzt auch wieder so.
Mhm.
Also, und das hat mich irgendwie total fasziniert, fand ich gut. Und da gab es dann so tolle Bücher wie Bewusst fruchtbar sein und ganz viel Andersdenken über selbstbestimmtes Leben und selbstbestimmtes Frausein und so. Und so habe ich mich dem Hebamme werden angenähert. Also ich habe ein paar Bücher drüber gelesen, fand das wahnsinnig faszinierend und schwuppdiwupp, so ist es gekommen.
Und wie sieht die Ausbildung aus?
Mittlerweile ist sie ja akademisiert. Die studieren 4 Jahre und machen dann einen Bachelorabschluss und können sogar einen Masterabschluss jetzt machen. Damals, ich habe eine 3-jährige Ausbildung an der Finkenau gemacht.
Mhm.
Und ich kann noch nicht beurteilen, was besser ist. Ich glaube, dass damals, dass wir einen größeren Praxisanteil hatten, dass jetzt dass die an der Uni einfach einen höheren Uni-Anteil so haben.
Mhm.
Ja.
Und kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern?
Ja, das war ganz schön schlimm.
Mhm. Oh.
Die Kreissäle haben jetzt ja eher so einen wohnlichen Charakter. Also unser Kreissaal in Pinneberg ist wirklich hübsch, hübsch ausgestattet.
Mhm.
Da kriegt man kein Krankenhausgefühl. Und in der Finkenau war es gekachelt bis unter die Decke. Es gab schmale Betten. Es war, was nicht gekachelt war, war eben chromglänzend und so. Es war eine sehr kalte Atmosphäre da. Und ich glaube, die erste Geburt, bei der ich bei war, das war auch eine Vakuumentbindung, also eine Sauglocke. Und ich glaube, das Blut spritzte bis an die Wände. Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Also das war nicht so, es war ohne Zauber.
Mhm. Aber gibt es andere Geburten, wo
natürlich
einen Zauber hat?
Natürlich.
Und beschreib dir mal, wie ist der?
Das ist schon ein unglaublich schöner Moment, wenn das Kind auf die Welt kommt. Also ich habe immer das Gefühl, als würde ein Augenblick die Welt stillstehen und den Atem anhalten. So. Und jetzt ist es da und jetzt atmet das. Und dann ist es wirklich so. Meine Enkel sagen immer Feenstaub. Ja, es ist, es ist ganz leise, rieselt so ein bisschen Feenstaub runter. Und das spüre ich.
Mhm. Und so eine Geburt ist ja auch etwas Archaisches. Da gibt es ja auch Rituale. Ist das so? Da werden immer Zehen gezählt und Finger.
Natürlich, ja. Das ist erster TÜV-Check-up, ne? Ja, natürlich. Also das Kind kommt an und dann wird es ja erstmal von der Mutter aufgenommen und angeguckt und dann an sich gedrückt. Und dann ist es wichtig, dass es erstmal die Brust finden darf und das erste Mal stillen und so. Und wenn dann diese erste Stunde verstrichen ist, dann kommen wir mit dem ersten Check-up. Mhm. Gewicht, Länge, Kopfumfang und natürlich, wie du sagst, so überprüfen, dass alles, was dran sein soll, dran ist und dass alles geschlossen ist, was geschlossen sein soll und alles offen ist, was offen sein soll. Das ist so der erste Check-up. Nochmal die Herztöne hören, ob die Lunge belüftet ist. Und man hat ja immer schon mal, ja, man hat so einen Grundeindruck. Wenn man ein Kind in der Hand hat, dann weiß man, ist die Spannung gut, ist die Farbe gut, wie guckst du? Dann weiß ich schon, ob es dem Kind gut geht. Mhm.
Und du hast schon gesagt, Geburt ist eine sichere Sache, ist ja von der Natur so eingerichtet und geplant, sonst würden wir beide hier auch gar nicht so sitzen. Aber es kann ja auch was schief gehen. Ist bei, in deinem, also wie gehst du damit um, wenn bei dir, wenn du merkst, oh, das Kind, ich bin ja keine Hebamme, aber ich sag mal, das Kind liegt verkehrt rum oder so, oder was, wie begegnest du Krisenmomenten?
Naja, ich arbeite ja im Krankenhaus, wo für Krisenmomente jederzeit auch ein Arzt hinzuziehbar ist. Also, und das wird sehr professionell gehandelt und wir machen sehr viele Notfall-Workshops oder ja Notfalltrainings, so dass wir eigentlich ganz gut mit diesen Sachen umgehen können. Und dann agieren wir und hinterher ist natürlich immer der Moment, wo wir dann so beisammenstehen und nochmal besprechen, haben wir es gut gemacht, wie haben wir es hingekriegt und so. Und das hilft ungemein, das so zu bewältigen. Und ja, je besser diese Trainings sind und je besser so ein Team zusammenarbeitet, desto besser kann man das eben auch handeln. Mhm. Bestenfalls soll es ja gar nicht zum Notfall kommen. Also man soll den Notfall ja schon so ein bisschen kommen sehen. Das geht nicht immer. Es gibt auch Situationen, wo der aus heiterem Himmel, also es kommen Frauen zur Tür rein und bringen den Notfall ja schon im Gepäck mit. Da ist schon irgendwas ganz Schlimmes passiert. Mhm. Da können wir denn ja auch nicht viel. Also da können wir ja nur auf die Situation eingehen und dann reagieren. Aber man kann eben auch im Vorfeld schon manche Sachen kommen sehen und dann richtig reagieren und so. Und da muss man sich zum einen auch ein bisschen dickeres Fell zulegen. Das stimmt schon. Das merke ich auch an den jüngeren Kolleginnen oder an den Hebammenstudentinnen, dass die anders betroffen sind, wenn die erstmalig mit solchen Sachen Kontakt haben. Da kann ich schon besser mit umgehen. Aber es ist trotzdem sehr schlimm, wenn sowas passiert.
Ja, im medizinischen Berufen dann insgesamt auch so. Ne?
Das ist ja erstaunlich, dass viele ja auch denken, die Medizin ist so weit, es ist gar nicht mehr möglich, dass irgendwas passiert. Oh doch. Es kann immer was passieren. Mhm. Immer. Das muss man, also man muss immer ganz schön dankbar sein, dass es gut geht. Mhm. Ich habe gerade von der Selbstverständlichkeit des Gutgehens so geredet. Ja, aber trotzdem immer demütig bleiben und dankbar sein.
Und gibt es so auch so einen Moment, also es geht ja um Leben, es geht auch um, du hast schon gesagt, so Feenzauber, es geht auch um so eine transzendente Ebene beim bei Entstehen eines Lebens. Spielt ja auch Aberglauben zum Beispiel eine Rolle? Rituale?
Also ich habe da keinen Aberglauben, aber ich kann das sehr gut teilen mit den Eltern, wenn die bestimmte Sachen mir erzählen. Also wenn die erzählen, wie die Schwangerschaft vielleicht auch ein bisschen mit Aberglaube entstanden ist oder wie die Oma das Geschlecht ausgependelt hat oder sowas. Sowas höre ich mir sehr gern an. Oder was für spirituelle Momente die in der Schwangerschaft hatten. Und da wussten sie, ich bin schwanger, obwohl der Test noch gar nicht positiv war. Und was weiß ich. Also Menschen, die ein Kind erwarten und sich auch sehr drauf freuen, die entwickeln manchmal schon so Fähigkeiten, so seherische Fähigkeiten. Oder anders gesagt, schwangere Frauen sind sehr offen auch für solche Sachen. Mhm. Und das ist auch schön. Weil wenn man dann wieder im Routineleben, im Alltagsleben ist, dann verschließt sich das ja auch wieder. Ich erinnere mal eine Schauspielerin, die sagte, die Schwangerschaft und Geburt, das war so schön. Ich hätte die Rolle meines Lebens spielen können, weil ich war nie im Leben so weich und so durchgängig und so, so gefühlsecht. Genau, ich war so, das Ja, und da hat sie genau recht. Das ist schon eine ganz besondere Zeit im Leben, die Schwangerschaft und Geburt. Und auch die erste Zeit nach der Geburt bleibt das ja auch noch erhalten. So. Und das ist auch eine sehr schützenswerte Zeit, muss man auch mal sagen. Also ich finde es gut, dass die Frauen mittlerweile ein bisschen länger zu Hause bleiben können. Früher ist man nach 8 Wochen wieder zur Arbeit gegangen oder dann nach einem Jahr. Mittlerweile können die auch 3 Jahre zu Hause bleiben, wenn sie wollen. Also man sollte das auch schon mit allen Sinnen genießen.
Es gibt aber schon so einen Trend auch zur Planbarkeit, dass man sagt, ich möchte das Kind dann und dann bekommen und dann Kaiserschnitt und zack. Ne? Das ist schon, hat zugenommen, oder?
Ja. Und soll ich jetzt sagen,
dass ja, wie so du es findest.
Ja, genau. Ja, durchschaut, mein Lieber. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist auch ein Lebensplan, ne? Mhm. Kann ich was zu sagen, aber die werden sich ja auch ihre Gedanken gemacht haben und sowas. Ich habe ja echt so viele Frauen schon betreut. Die Frauen, die zum Beispiel selbstständig sind, ne, die haben manchmal gar keine andere Wahl. Die Kohle muss laufen. Und wenn die zum Beispiel auch diejenigen sind, die in der Familie das Geld nach Hause bringen, dann muss das alles planbar sein. Mhm. Und die müssen wissen, wann sie wieder arbeiten können. Also Geld ist ja auch ein ganz schöner hoher Sicherheitsfaktor.
Klar.
Ich weiß nicht, ob ich mir deswegen die Geburt rauben lassen würde. Und aber ja.
Geburt rauben, also was verpasst man denn? Oder Frau?
Mhm. Das ist schon ganz schön außergewöhnlich, weil es eben nicht planbar ist. Also im Erwachsenenleben ist doch irgendwie alles in gewisser Weise erwartbar, was man sich so vornimmt. Ob es ein toller Geburtstag oder eine Hochzeit oder irgendwie alles kann man so gut planen. Und aber eine Geburt, da weiß man nicht, welcher Tag wird es sein, wie wird es ablaufen und so. Und es sind wirklich, es werden da Gefühle entstehen, die man vorher vielleicht noch gar nicht kennengelernt hat. Also es ist ja ganz schwer, das Geburtsgefühl mit irgendwas anderem im Leben zu vergleichen.
Es ist ja so, auch am Lebensende geht es ja so, dass man gesagt hat, der Tod ist eigentlich ein Ereignis, das wir in der Regel nicht selbst bestimmen.
Ja.
Und wir kommen in so eine Art Selbstbestimmung auch am Lebensende.
Ja.
Dass Menschen sagen, nee, ich möchte nicht mehr und dann auch sich die neue Gesetzgebung und Rechtsprechung dann zu eigen machen können. Ja, man, das ist schon, also der Ereignis- und Erlebnishorizont, wenn man das so sagen kann, ist ein anderer, ne? wenn man so plant. Es gibt auch um die Geburt, ja auch Tradition, die ich jetzt, wenn wir jetzt hier zusammensitzen und eben gerade habe ich noch so einen Proteinriegel gegessen. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Plazenta zu essen. Hast du das schon mal erlebt?
Wie lustig. Ja, wird auch viel drüber geredet.
Aber hast du das schon mal erlebt?
Ja, natürlich.
Ach, und wie?
Ich weiß, es gab immer ein Buch, da war hinten so ein Plazenta-Ragout-Rezept drin. Mhm. Ja, Gott, wer es machen möchte.
Okay. Also es wird dann richtig gekocht? Dann
ja, nein, aber ich erinnere mich auch an eine Frau, die direkt nach der Geburt sich hat ein Stück rausschneiden lassen und das frisch im Kreißsaal gegessen hat, also roh gegessen hat.
Mhm. Und warum?
Ja, dem wird besondere Kraft beigemessen und so, aber in der Tierwelt ist es ja so, die essen die Plazenta, glaube ich, auf, damit nicht andere Räuber kommen und das Baby gefährden. Und weil es ja auch sehr eisenreich ist und man so den Eisenspeicher dann gleich wieder ein bisschen auf. Aber das ist ja für die Menschen alles gar nicht
mehr. Gar nicht mehr. Also es ist auch so ein archaisches Ritual, was selten vorkommt, aber es kommt vor, ja?
Ja, also das ist die eine Geschichte, die es gibt. Es gibt ja auch noch diese andere Geschichte, die Lotusgeburt, wo die Plazenta halt nach der Geburt nicht vom Kind getrennt wird, sondern die wird gesalzen und in ein Leinbeutelchen eingepackt und bleibt so lange am Kind, bis die Nabelschnur von alleine abfällt. Das kann ja Tage dauern.
Ach, was?
Also du hast dein Baby und dann so ein kleines Säckchen. Ja. Kommt nicht oft vor, aber die Frauen, die das wünschen, haben sich das auch ganz genau überlegt.
Ja.
Und es ist ja nicht echt gefährlich fürs Kind. Ich persönlich finde es ein bisschen lästig, aber ich muss da ja auch nicht mit umgehen. Also ich kann das arrangieren, dass es so ist und dann bitte ist es so.
Kommt es auch mal vor, dass es solche Wünsche gibt und du als Hebamme sagst, also liebe Leute, so nicht?
weil Geburt so zutiefst menschlich ist, ist, glaube ich, nichts. Es ist noch nichts gewesen, wo ich so dachte, nee, also das geht jetzt über meinen persönlichen, das möchte ich jetzt. Ah, doch, genau. Ich möchte keine nackten Männer in der Badewanne, wenn eine Wassergeburt ansteht. Es gibt ja große Gebärbadewannen. Und da können die Frauen ja ihr Kind dann drin bekommen. Und manchmal wird das, ganz selten, wird es mal so missverstanden. Man bringt die Frau ins Bad und sagt, ich lasse jetzt schon mal Wasser ein und dann kannst du in die Wanne gehen. Und es ist schon vorgekommen, dass Männer sich auch ausgezogen haben und sich mit reingesetzt haben. Ist okay, aber irgendwie auch nicht nötig.
Aha. Ja, überhaupt Männer. Früher war das ja in den alten Schwarz-Weiß-Filmen in den 50er Jahren, waren Männer gingen im Kreissaal auf und ab und haben dann irgendwie geraucht und dann trafen sich die Männer.
Die gibt es auch immer noch.
Ja. Aber das hat sich auch geändert. Ne? Also das Anteil haben, das Nabelschnur durchschneiden und so, das ist doch jetzt eigentlich State of the Art, oder?
Ja, und manchmal auch ganz schön druckmachend. Also die Männer dürfen sich ja halbwegs gar nicht mehr entziehen. Weil die Freundinnen, die Männer der Freundinnen haben das auch gemacht. Also ich glaube, dass ein Mann nicht zwingend bei der Geburt dabei sein muss, um ein guter Vater zu sein. Manchmal sind mir Freundinnen auch lieb, wenn die eine Frau begleiten. Das kann sehr lustig sein. Und wenn der Mann es nicht möchte, wird er trotzdem ein guter Vater sein. Aber es gibt wirklich tolle Männer, die super toll ihre Frauen unterstützen und auch genau wissen, wo sie zu stehen haben und was jetzt dran ist und die liebevolle, mutsprechende Worte haben und die es wirklich gut machen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, die wirklich hilflos im Kreissaal rumstehen und auch von mir mitbetreut werden müssen. Also wo ich dann auch immer noch mal so ein bisschen, ich glaube, wenn du dich jetzt hier hinsetzt, ist es besser und versuch deiner Frau mal den Rücken zu massieren und möchtest du einen Kaffee oder möchtest du dich mal einen Augenblick auch hinlegen und so. So Geburtsbegleiter zu sein, ist gar nicht so leicht für die Männer. Das ist ja, man hat keine so richtige Aufgabe, außer da sein und mutmachend zu sein und so. Aber dann kommt auch die eigene Müdigkeit, der eigene Hunger. Dann weiß man, dass gleich der Lieblingsfußballverein spielt. Ja, ehrlich.
Ja, so läuft das.
Ja. Ich habe ja echt so viele Geburtsvorbereitungskurse, übrigens hier am Grindel gemacht. Das waren immer Wochenendformate. Und wenn das mal so in eine Fußball-WM fiel, dann waren die Männer echt manchmal ganz schön bockig. Ja, und man hörte immer das Brummen der Handys in den Taschen und immer so dieses leise Draufgucken und so. Also ja.
Warst du eigentlich, du hast ja auch zwei Kinder.
Ja.
Wie war das bei dir, bei den Geburten?
Ja.
Warst du eine gute Patientin?
Das erste Kind habe ich in der Ausbildung bekommen.
Mhm.
Und weil, ich habe dir ja erzählt, das war in der Finkenau irgendwie alles nicht so witzig. Also einfach wie die Rahmenbedingungen war. Einerseits kannte ich schon diese ganzen alternativen Gebärbücher, die es damals so gab. Und die Krankenhauswahrheit war eine ganz andere. So, dass ich mich beim ersten Kind sofort für eine Hausgeburt entschieden habe. Und das ist auch toll gelaufen. Also wir haben keinen Arzt dabei gebraucht. Wir hatten kein CTG-Gerät. Das war
CTG-Gerät ist,
um die Herztöne zu überwachen unter der Geburt. Das war sehr schön. Und beim zweiten Kind habe ich mir dann, da war ich dann schon fertiger Hebamme und habe schon in Harburg gearbeitet. Und da habe ich mir natürlich meine liebste Kollegin als Hebamme ausgesucht. So macht man das. Und beide Geburten sind glatt gelaufen.
Mein Bruder ist Jahrgang 60 und der ist tatsächlich auch ganz selbstverständlich zu Hause geboren worden.
Ja.
Und würdest du heute auch noch sagen, Hausgeburt ist immer noch, auch
ja,
noch,
super. Ja.
Ja.
Ja. 1:1 Betreuung.
Mhm.
Die Frauen entscheiden das ja auch selber. Also
wie oft taucht das? Wie hoch ist der Prozentsatz?
Ich glaube unter 5% außer klinische Geburtshilfe. Mhm. Wir haben ja zwei Geburtshäuser in Hamburg, die beide fantastisch sind. Also wir haben viele Hausgeburtshebammen, aber trotzdem ist der Anteil der Frauen natürlich relativ gering. Also die Ärzte unterstützen das jetzt auch nicht so doll.
Weil man als Schulmediziner dann irgendwie, als Arzt dann irgendwie möglicherweise auch sagt, wenn denn was ist, dann hat man andere Möglichkeiten im Krankenhaus, oder?
Naja, Ärzte gucken Schwangere ja potenziell immer als es könnte was passieren, Patienten an. Also ja. es droht etwas Risikobehaftetes jetzt einzutreten hier. Und Hebammen gucken Schwangere ja immer an. Ah, da ist eine Schwangere. Die ist ja erstmal schwanger und wir gehen mal vom Besten aus. So gucke ich jetzt. Und dann gucke ich genauer und gucke, ob ich Risikofaktoren sehe. Aber erstmal gehe ich vom Besten aus.
Die Hebamme kommt ja nicht nur in den Wehen, sondern die betreut ja auch dann die jungen Familien, die Mütter und auch die Väter und das Kind dann auch danach, die ersten Wochen.
Also die Hebamme könnte auch schon kontaktiert werden mit Beginn der Schwangerschaft, mit positivem Schwangerschaftstest, könnte die Hebamme auch schon die Vorsorge übernehmen, außer so Sachen wie Ultraschall, das ist ja immer ärztlich gebunden. Viele Frauen nutzen das zumindest im Wechsel, Hebammenvorsorge und ärztliche Vorsorge. Und in der Wochenbettbetreuung wird die Hebamme dann von den Frauen gebucht sozusagen.
Und was ist da dein häufigster Satz? Was ist dein häufigster Rat?
Alles wird gut.
Ja.
Mein häufigster Rat?
Was ist so, oder die häufigste Frage?
Ja.
Ist es okay, wenn das Kind eine halbe Stunde jeden Tag schreit oder keine Ahnung? Aber was sind sozusagen?
Doch, da gehst du schon in die richtige. Also ganz großes Thema ist Schlafen. Wann schläft das Kind? Schläft das Kind genug? Schreien ist ein großes Thema. Erschöpfung ist ein großes Thema. Stillen ist ein großes Thema.
Früher war, sag ich mal, die Oma im Haus.
Ja.
Und die wusste das? Und jetzt bist du sozusagen ein Tüttelchen, die Oma.
Ja.
Und hat sich da was geändert in dem im Wissen um die ersten Lebenswochen, die ersten Lebensmonate? Also nimmt das ab, nimmt das zu? Gibt es da, wie ist der Beratungsbedarf?
Der Beratungsbedarf ist riesengroß und das Wissen drum hat sich natürlich immens gebessert. Mittlerweile gibt es ja auch Still- und Laktationsberaterinnen, die isoliert nur mal die Situation um Stillen herum, um Ernährung des Kindes beraten.
Was würdest du sagen, ist so der häufigste, in Anführungszeichen, Fehler? Also wo siehst du Korrekturbedarf bei vielen?
Die sollten sich alle mehr Ruhe gönnen und sich ein bisschen mehr isolieren. Also gar nicht immer so. Die Frauen freuen sich sehr, dass das Baby da ist und dann wollen sie es auch gern präsentieren und sind schon wieder viel unterwegs und klemmen sich das Baby unter den Arm und gehen schon wieder auf Einladung. Oder die sind einfach, man sollte dieses Wochenbett wirklich zelebrieren und eigentlich wirklich 4 bis 6 Wochen zu Hause sein, sich pflegen lassen. Das heißt ja nicht, dass man im Bett gewaschen wird oder so, aber wirklich alles so ein bisschen ruhig angehen lassen, dann läuft es besser, als wenn man schon so viel unterwegs ist. Also zum Teil erinnere ich mich, da bin ich hingegangen und sie war schon beim Nägelmachen oder beim Friseur oder so, wo ich gedacht habe, warum mache ich hier einen Wochenbettbesuch?
Manche Promis leben einem das ja irgendwie dann auch so ungesund vor, ne? Dass man so funktioniert.
Ja, schade. Es ist so schade, wenn die es anders machen würden, weil die erreichen ja auch so viele Frauen. Also wenn Lady Di öffentlich gestillt hätte oder so, das hätte ja einen totalen Schwung ins Stillen gebracht. Oder ja, leider, es gibt natürlich auch gute Beispiele, aber ja, man hört dann immer die einen primären Kaiserschnitt in der 36. Woche, damit der Bauch nicht zerreißt oder solche Geschichten. Ja, leider.
Ich habe hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Eltern ohne Filter. Das sind die auf die Frage, wie geht's, ehrlich antworten. Und gerade als Mutter oder Vater ist es gar nicht so leicht, weil, hey, ist ja nicht das größte Glück auf Erden, seine Kinder aufwachsen zu sehen. Ich spoilere nicht, wenn ich verrate, jein. Denn neben dem Glück gibt's eben auch die anstrengenden Momente und die einen echt zum Verzweifeln bringen. Und genau darüber sprechen die Hosts Katrin, Else, Ruslan und Lukas mit ihren Gästen ehrlich und ungefiltert. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und bei Instagram findet ihr die Eltern ohne Filter auch. Klingt nach einem ganz guten Podcast.
Sehr gut,
also Eltern ohne Väter. Sag mal, hast du so einen, wie soll ich sagen, wenn du durch die Stadt gehst, hast du da so einen Hebammenblick und sagst, oh, so hält man das Kind aber nicht?
Na klar.
Und sagst du denn auch schon mal was?
Also manchmal, wenn die Kinder so ganz doll unter Regenjacken verschwunden sind, der Vater trägt das Kind im Tragesack und hat noch eine Regenjacke drüber, wo ich denke, oh Gott, kann das Kind überhaupt noch atmen? Dann bin ich schon mal versucht, also was zu sagen. Ja, aber meistens denke ich es mir, als dass ich da so angreife. Das ist echt schwierig, so Leute anzusprechen. So, ich weiß das, das geht aber anders besser und so, ja.
Ja. Sag mal, du bist dann ja wirklich ganz nah dran an den Menschen. Da erlebt man doch auch was. Welche Stories erzählt man sich denn so beim Hebammen-Stammtisch?
Da gibt es wirklich eine sehr lustige Geschichte, ist aber schon viele Jahre her und deswegen vielleicht auch unverfänglich, wenn ich es erzähle. Aber da hat eine Kollegin mal einen Wochenbettbesuch gemacht bei einer Frau, wie es ja auch so üblich ist. Ein Paar öffnet, sie macht ihren Wochenbettbesuch, alles in Ordnung, hat dann noch zwei weitere Besuche und geht dann zu einer dritten Frau an dem Tag. Und da macht eben bei einer anderen Frau der gleiche Mann wieder die Tür auf.
What?
Ja. Und das hat... Und da waren alle so ein bisschen irritiert. Es wurde natürlich geschwiegen, keiner hat was gesagt. Und die Kollegin hat erzählt, diesen Mann hat sie später nie wieder gesehen. Mhm. Es wurde nie wieder drüber gesprochen, was da passiert ist. Ja, sowas erlebt man als Hebamme. Und kürzlich hat eine Kollegin mir erzählt, sie hat eine Frau betreut in Altona, die das zweite Kind bekommen sollte. Und als die Wehen dann einsetzten, hat diese Frau ihren Mann gebeten, er möge doch das Auto schnell holen, die Wehen seien schon heftig. Und in der Zeit, wo er das Auto holt, hat sie dann im Badezimmer ihr zweites Kind schnell geboren. Es klingelt, der Mann hatte wohl keinen Schlüssel dabei, keine Ahnung. Die Frau steht oben mit dem Kind im Arm, Plazenta noch nicht geboren und nicht der Mann kommt die Treppe hoch, sondern der Paketbote kommt die Treppe hoch. Der hat nur das Paket hingeworfen und ist sofort wieder abgehauen, weil er so einen Schreck bekommen hat. Aber das sind natürlich auch lustige Geschichten, die sich wahrscheinlich noch Generationen später weitererzählt werden. Weißt du noch damals? Mhm.
Geburten und das Gebären, das ist ja auch Teil der Fernseh- und Popkultur. Ich war noch nie, außer bei meiner eigenen, wie gesagt, bei einer Geburt dabei. Aber ich weiß, dass es Braxton-Hicks-Kontraktionen zum Beispiel gibt.
Sag mal.
Ja, weil das, in jeder zweiten Sitcom vorkommt.
Ach so.
Das sind sozusagen Kontraktionen, die so tun, als seien sie Wehen sozusagen.
Ja, ne? Ja. Genau.
Taucht das häufig auf?
Also ich glaube, das habe ich das letzte Mal als Hebammenschülerin überhaupt gelesen und dokumentiert. Oder natürlich, ja, aber ja. Das ist so lustig, dass du das jetzt
ja, weißt. Aber ja. Das ist dann für den Drama-Effekt. Die Menschen denken, das Kind kommt, dann kommt es nicht, sondern kommt erst zwei Folgen später.
Ja.
Und so.
Toll.
Genau. Hast du, super, ne? Aber hast du den Eindruck, dass über Fernsehen und über Popkultur auch mehr bekannt ist? Oder,
über den Beruf schon,
Über den Beruf schon und auch schon. Und auch
eben
den Vorgang.
Auch viel im positiven Sinne. Also ich muss sagen, es gibt viele gute Hebammen-Serien mittlerweile.
Gibt es genug junge Frauen und vielleicht auch Männer, die sich für den Beruf interessieren?
Ja. Mhm. Ja. Es ist nach wie vor ein sehr ehrenwerter und geschätzter Beruf und viele junge Frauen werden das auch. Klar, auch Männer. Ich habe noch keinen Mann in Ausbildung erlebt. Ich weiß, in Hamburg arbeiten drei männliche Hebammen. Mhm. Im UKE ist einer, im Maria Hilf ist einer. Und was ich gehört habe, sehr gute Zusammenarbeit, sehr nett.
Mhm. Ja. Junge Frau, Anfang 20, sagt, ich überlege, Hebamme zu werden. Und dann sagt Astrid ihr, ja, weil...
Weil du wirst ein Leben lang einen guten Beruf haben. Es wird immer geboren. Ja, ich meine, das kannst du nicht bei jedem Job sagen.
Ja,
ne? Ja, das ist einer der ältesten Berufe und es wird sich nichts ändern daran. Es werden immer Kinder geboren und es ist ein äußerst lebendiger, vielfältiger Beruf. Also ich erlebe schon ganz schön viel.
Und gibt es einen Routinemoment oder ist es wirklich immer anders?
Natürlich gibt es einen Routine-Moment. Also die Abläufe sind schon die gleichen, aber es sind ja immer wechselnde Menschen.
Wir haben in diesem Podcast einen Fragebogen, den alle Gäste bekommen. Und die erste Frage lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht. Also nicht von Pinneberg, von Hamburg.
Ja.
Was würdest du in dieser Stadt ändern? Was stört dich?
Ja, ich liebe ja meinen Altonaer Bahnhof. Ne? Mhm. Wie oft bin ich da so durchgestrichen und dann zum Wochenmarkt gegangen und dann habe ich auf die Abfahrtsschilder geguckt und dann habe ich gedacht, oh, Amsterdam oder Innsbruck oder so. Mich trennt jetzt ein Schritt und ich möchte da reinspringen in den Zug und losfahren. Und mich nervt es kolossal, dass dieser tolle Bahnhof jetzt nach Diepsteich, wer will nach Diepsteich, dass er aufgelöst wird. Mhm. Weil das ist mein absoluter Hamburger Lieblingsbahnhof. Bahnhof und ich hasse eigentlich den Hauptbahnhof, weil das ist so eng da und die Treppen runter und so. Und in Altona mit dem Fahrrad in den Münchner ICE einzusteigen, auszusteigen, mit dem Fahrrad durch München zu radeln, ist doch toll.
Das wird toll.
Und das ist immer so unkompliziert alles in Altona. Und die Züge sind immer leer, wenn man da einsteigt, weil er ja da eingesetzt
aber
wird.
Aber Diepsteich könnte ja auch unkompliziert werden.
Was ist Diepsteich?
Was ist Diepsteich?
Wer kennt Diepsteich? Was soll man in Diepsteich?
Ja.
Ja, das ist gemein für die Diepsteicher. Ne?
Ja.
Wahrscheinlich ist das für Kenner ganz toll da. Aber ich möchte echt, dass der eigentlich in Altona bestehen bleibt. Aber der Drops ist ja leider gelutscht. Aber ich würde das machen.
Die Messe ist gelesen als Königin. Ja. Wer weiß, was hier noch Demokratie- und Monarchie-mäßig passiert. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Bunthäuser Spitze? Nein.
Ja, zum Beispiel. Ja. Hatten wir noch nicht. Mega.
Kennst
du? Ja, natürlich. Ja,
so
ich habe eine
Radtour da
rundherum. Die,
links und rechts.
Ja, die Elbe, die Norderelbe, Süderelbe. Und dann, das ist ein leuchtturmartiges Ding. Auf Wilhelmsburg.
Super.
Elbinsel Wilhelmsburg.
Ja, super.
Ganz toll. Fährt man mit dem Fahrrad, man kann mit dem Bus hinfahren, mit dem Auto, mit dem Fahrrad an Schafen vorbei, an Deichen vorbei.
Das ist schon ganz schön doll. Ich finde aber auch Kaffee Schuld da ganz gut im Blankenese. Ist auch ein super Blick, ne?
Ja. Und was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Ich war echt noch nicht auf dem Fernsehturm. Das habe ich irgendwie immer verpasst. Ich war mal in so einem Sportclub, da haben die Bungee-Springen angeboten.
Genau.
Aber der ist ja geschlossen, also da war ich noch nie drauf. Ich war noch nie.
Soll ja wieder geöffnet werden.
Ich habe gehört.
Ja.
Schellfischtunnel war ich auch noch nicht drin.
Das ist interessant.
Ja.
Da war ich mal. Wirklich, ja. Da gibt es ja Führung.
Ja.
Da gibt es Führung. Musst du so ein
Museumstag oder so.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, aber muss man rechtzeitig dran denken, dass man da dann auch einen Platz kriegt. Ja.
Und da dieser alte Tunnel zwischen deinem Lieblingsbahnhof, Altonaer Bahnhof.
Ja, ich glaube, hinten bei Rewe geht man irgendwie rein oder so. Ne?
Und unten, ja genau. Da ist so ein Hotel-Einfahrt.
Dann raus, ja.
Und da kommt man dann am Hafen unten raus.
Das würde ich gerne mal machen.
Das ist interessant. Unter der Max-Brauer-Allee durch sozusagen, ja. Vielen Dank, Astrid Olshausen. Ja, und dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Marie Roos, mit Stefan Gwildes, Maike Werkmeister, Giovanni Weiß und, gibt es bei ARD Sounds. Am besten abonniert ihr viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dann, tschüss!